Mit Haltung und Trocken. Der Zukunftstalk mit Markus und Markus. Heute zu Gast Henna Pasch, Präsident der Bergischen IHK und Geschäftsführer der Firma Vortex in Solingen.
Herzlich willkommen zu Mit Haltung und Trocken, der Zukunftstalk mit Markus und Markus. Hallo von meiner Seite.
Hallo auch von meiner Seite. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute ist unser Thema Strukturwandel. Strukturwandel als kein Schlagwort, sondern Alltag für Regionen, für Organisationen und für Menschen, die dort leben und arbeiten. Wenn Gewohntes nicht mehr trägt, müssen neue Antworten gefunden werden, wirtschaftlich, organisatorisch und gesellschaftlich. Darüber wollen wir heute reden, über Chancen, Brüche und die Frage, wie Wandel gelingen kann, ohne den Zusammenhalt zu verlieren. Herzlich willkommen, lieber Henna Pasch.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Freue mich auch sehr. Wie immer steht heute wieder ein Weißwein auf dem Tisch. Wir trinken einen Lugana. Und jetzt erstmal die Frage, wenn du abends nach Hause kommst, egal wie spät das ist, aus dem Büro oder der IHK, greifst du dann eher nach dem Weißwein oder nimmst du dann eher das Bier aus dem Kühlschrank?
Weder noch. Tatsächlich dann am Abend eher eine Apfelschorle. Hängt auch damit zusammen, dass man ja ehrlicherweise, wenn man so viel unterwegs ist und viel irgendwo eingeladen ist und viele gesellschaftliche Aufgaben hat, dass man dann ja durchaus auch schon mal an einem Tag ein Glas Wein getrunken hat. Und da ist es schon ganz schön herausfordernd, da immer Maß und Mitte zu finden. Deswegen weiß man eigentlich, wenn nur am Wochenende mal. Ich schwöre seit der Corona-Pandemie auf morgens eine Kombination von Cranberry-Muttersaft und Ingwer-Shot.
Ich sagte gerade, jetzt kommt morgens ein Glas Wein.
Nee, ja. Um mich sozusagen fit zu halten. Und dann wäre in Anführungszeichen vorm Schlafengehen wahrscheinlich Bier oder Wein dann kontraproduktiv. Aber ansonsten bin ich totaler Weißwein-Fan und den ihr hier ausgesucht habt, der gefällt mir ausgesprochen gut. Den können wir weiter trinken.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass du da bist.
So, bevor wir starten, wir kennen uns ja ein bisschen, aber die Hörer wollen dich ja auch ein bisschen besser kennenlernen. Starten wir bitte ein paar persönlichen Fragen. Henna, was war dein erster Job und was hast du daraus fürs Leben gelernt?
Mein erster Job. Ich habe in den Sommerferien bei einer Solinger Metallwarenfirma Profile für Fenster abgeschliffen, die in Fensterecken mussten und davon mehrere tausend am Tag von Hand und musste mehrfach am Tag die Handschuhe wechseln und habe dann immer da gestanden und habe auf die Uhr geschaut und habe versucht auszurechnen, wie viele ich in welcher Zeit geschafft habe, um möglichst abschätzen zu können, wie lange ich für diese riesige Box von Tausenden von diesen Metallstücken noch brauchen würde. Sehr gut. Und das hat mich stark geprägt, dieses Ereignis, und hat mir gezeigt, was Arbeit eigentlich bedeutet. Und das ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben.
Du führst erfolgreich ein Unternehmen und dieser Weg dazwischen, zwischen diesen Profilen und dem, wo du heute stehst, gibt's da eine berufliche Entscheidung, die du heute anders treffen würdest? Also, dass du sagst, da habe ich mal was gemacht, das würde mir heute nicht mehr passieren oder das hat mich jetzt nicht weitergebracht?
Eigentlich nicht. Ich komme aus einem Beamtenhaushalt und da war Unternehmertum nicht so ein richtiges Thema. Und deswegen war es für mich ganz entscheidend, diesen Schritt zu wagen. Ich war damals 26 und ich habe das damals mit Kollegen zusammen gemacht und ich würde das auch heute wieder mit Leuten zusammen machen, weil man ja auch so ein bisschen ein Korrektiv braucht, Leute, die einem sagen, ist man richtig unterwegs oder ist man nicht richtig unterwegs. Und ich bin sehr froh, dass das so gelaufen ist, wie das gelaufen ist. Nee, ich glaube, ich würde da keine wesentlichen Sachen anders machen. Es war, glaube ich, gut, dass ich zunächst meine Ausbildung gemacht habe, mich aus der Ausbildung heraus dann ein bisschen noch etabliert habe und dann aber auch sofort den Absprung geschaffen habe. Mit 26, das war eigentlich eine super Zeit, um sich selbstständig zu machen. Da hatte man noch nicht so große Verpflichtungen, hatte vielleicht noch nicht ein großes Darlehen für ein Haus unterschrieben oder ähnliches, noch keine Familie. Und das war, glaube ich, der wesentlichste Erfolgsfaktor, dass ich das zu einer Zeit gemacht habe, wo, ich sag mal, im wahrsten Sinne no risk, no fun, tatsächlich auch so richtig gepasst hat.
Wolltest du das schon immer werden? Also war das auch als Kind dein Berufswunsch? Hattest du als Kind einen Berufswunsch wie Grisou? der Feuerwehrmann werden wollte?
Ich wollte, oder? Also ich habe ja 2000 Abitur gemacht, da hatten wir damals so rund um 5 Millionen Arbeitslose und damals war dieser Tenor Kinder statt Inder, so rum war es, glaube ich. Und wir waren ziemlich orientierungslos. Und das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden. Das ist eine ähnliche Situation wie die ganz jungen Leute, die jetzt gerade kurz vor dem Thema Berufswahl oder so stehen auch. Denn ne, wir haben jetzt ja die letzten 10, 15 Jahre eigentlich ununterbrochen Boom erlebt. Und die letzten 3 Jahre waren jetzt so kein Boom. Und das war bei mir nach dem Abitur auch so eine Phase, wo es der deutschen Wirtschaft und der Gesellschaft irgendwie im weitesten Sinne richtig schlecht ging. Und da war für mich diese Frage, was machst du nach dem Abitur? Da war das total hilfreich, dass es damals den Wehrdienst respektive den Zivildienst gab. Und ich wollte zum damaligen Zeitpunkt Maschinenbau an der RWTH Aachen studieren. Mein Abitur war aber eigentlich nicht gut genug dafür. Und deswegen habe ich gedacht, das ist eine mega gute Idee. Gehst zur Bundeswehr und betreust auf irgendwie, ich wollte gerne zur Marine, betreust auf so einer Fregatte so eine Gasturbine. Das war so meine Vorstellung. Dann wurde ich aber, ich sag mal, in Anführungszeichen.
Jetzt wieder hip.
Genau, wurde ich für die Bundeswehr eigentlich zu schlecht, in Anführungszeichen, für den Job oder für den Posten, den ich mir da überlegt hatte, was ich gerne machen wollte, zu schlecht gemustert. Zu viele Sportverletzungen. Dann sollte ich Flugzeuge irgendwo in der Wüste in den USA bewachen und betanken.
Ist aber für die Bundeswehr schon kein schlechtes Ziel, ne? Also ist ja besser irgendwo als in der Heide hier.
Warum? Also die hatten da irgendwie Bedarf und also ich hätte das.
Find ich okay.
Ich wollte das dann nicht machen, habe ich mich dann eben doch für Zivildienst entschieden, habe sozusagen mir so wie man das damals so gemacht hat, mir eben mit der Kriegserfahrung des Großvaters da die schönen 2, 3, 4, 5, 6 DIN A4 Seiten überlegt, die man sich so überlegen muss und bin da dann beim Zivildienst bei der Stadt Solingen bei der Volkshochschule mit IT im Berufsalltag in Kontakt gekommen. Mich hat IT immer schon interessiert, als Jugendlicher, aber natürlich immer eher in so einem spielerischen Kontext. Und da bei der Volkshochschule habe ich das in einem beruflichen Kontext kennengelernt und das fand ich faszinierend. Und das hat da letztlich die Grundlage dafür gelegt, dass ich mich danach als IT-Unternehmer selbstständig gemacht habe, wenn das nicht gewesen wäre. Also deswegen, das ist für mich so ein wesentlicher Aspekt. Und wenn ich mich mit Leuten in meinem Alter unterhalte, dann geht das total vielen Leuten so. Und deswegen finde ich diese Debatte darum, ob das jetzt eigentlich was Gutes oder was Schlechtes ist, wenn wir jetzt von der jetzigen jungen Generation in Anführungszeichen als Gesellschaft verlangen, ja, sich in
einen Beitrag zu leisten.
Genau, sich in den Dienst des Vaterlandes zu stellen und sowas, ja, dann ja, natürlich birgt das in Anführungszeichen ein gewisses Risiko und vielleicht war das auch lange nicht so groß, wie es jetzt ist, aber andererseits ist das, glaube ich, auch für viele eine mega Chance. Ne? So, und,
aber heute nicht unser Thema.
Ja, stimmt. Stimmt. könnte man auch stundenlang drüber sprechen.
Das stimmt. Machen wir nochmal was.
Dann können wir einsteigen in das Thema.
Das Thema. Henna, du bist ja seit vielen Jahren, du hast gerade gesagt, du bist Unternehmer, selbstständiger Unternehmer und du bist ja jetzt auch stark an der Schnittstelle Politik, Wirtschaft als IHK-Präsident, seit vielen Jahren hier im Bergischen Städtedreieck auch erfolgreich unterwegs. Lass uns mal den Blick auf das Bergische Land setzen und wir merken ja hier viel Strukturwandel, hier ist viel Automobilzulieferindustrie, Werkzeugindustrie und so weiter und natürlich merken wir auch den Strukturwandel, der sonst überall in unserer Gesellschaft im Alltag vorkommt. Woran merkst du die Veränderung oder wie definierst du diesen Strukturwandel für dich? Was sind die wesentlichen Parameter, wo du sagst, daran erkenne ich eine Veränderung gegenüber der letzten 10 Jahre im Bergischen Städtedreieck, die uns betrifft?
Ja, leider tatsächlich darin, dass man immer wieder von Unternehmen hört oder Unternehmen trifft, die nicht mehr weiter existieren. Entweder weil es sich betriebswirtschaftlich nicht mehr rechnet oder weil niemand mehr diese Firmen übernehmen möchte. Mhm. Und dann in dem Zusammenhang eben viele sehr gut bezahlte Arbeitsplätze in dem Bereich verloren gehen. Und das macht was mit unserer Gesellschaft. Das macht was natürlich mit den Unternehmen, das macht was mit den Industriegebieten, in denen das bisher stattgefunden hat. Das macht etwas mit unseren Wertschöpfungsketten hier vor Ort. Also wir kriegen auch als IHK immer wieder Anfragen, weil jenes oder dieses Unternehmen nicht mehr existiert, ob uns jemand einfällt, der das bis dato gelieferte Teil oder die bis dato gelieferte Ware irgendwie anders liefern kann, weil eben ja das hier vor Ort nicht mehr klappt. Und das ist schon etwas, was einen betrübt. Denn wir wissen ja, dass wir diese Produkte weiter brauchen. Also der Schraubenschlüssel, das Küchengerät, dieses Schneidwarenprodukt, die Teile für die Autos, gerade bei den Autos vielleicht nicht mehr in den Mengen, aber die anderen Sachen, die werden ja trotzdem weiterhin gebraucht. Also das sind ja keine Produkte oder keine Dinge, wo die Sachen wegfallen, weil sie eine Videokassette sind. Mhm. Sondern das sind ja weiterhin Dinge, die wir in unserem Lebensalltag als Werkzeug weiter benötigen. Und das bedeutet ja dann im Umkehrschluss, wenn wir sie nicht mehr herstellen, werden sie irgendwo anders auf der Welt hergestellt, möglicherweise zu völlig anderen Bedingungen, aber insbesondere nicht mehr durch unsere Leute von hier sozusagen. Und das macht dann was mit den Städten. Ne? Und das macht sich, finde ich, auch negativ bemerkbar. Und ja, da müssen wir gucken, ob es da eine Chance gibt, sich da irgendwie gegen aufzulehnen, ne? Ob das nochmal wiederkommt.
Ja, da geht es ja bei der Transformation und bei der Geschwindigkeit aber auch eher darum, ob es jetzt Wettbewerbsmöglichkeiten für die Unternehmen gibt. Das Thema Bürokratieabbau ist seit Jahren in jeder Überschrift einer jeder Regierung. Es ist in jedem Wahlprogramm drin, dass das unbedingt nötig ist. Passiert ist nach meiner Meinung relativ wenig. Lässt dich das eher verzweifeln oder siehst du auch ein bisschen Licht am Horizont und kannst du auch in deiner Rolle als IHK da Flöcke setzen und sagen, da muss unbedingt was passieren, weil sonst brauchen wir uns auf den Weg der Transformation gar nicht begeben.
Also das ist ja wirklich diese Bürokratie, das ist ein total kurioses Thema. Auf der einen Seite hat das in der Vergangenheit dazu geführt, dass wir ein total sicherer Hafen für Investitionen waren. Wenn man Geld zu viel hatte und man wollte ein Unternehmen aufbauen oder sich darauf verlassen können, dass Rahmenbedingungen gut sind und so sind, wie sie sind, dann hat man das vielleicht in Deutschland getan, weil man wusste, hier ist alles klar geregelt. Zwischenzeitlich haben wir eine Regelungswut und vertrauen überhaupt nicht mehr darauf, dass wir Dinge auch als Menschen, als Gesellschaft und als Unternehmen selbstständig können, ohne dass uns irgendjemand bevormundet. Und das ist das eigentliche Kernproblem. Und damit müssen wir unbedingt aufhören, weil wir uns das volkswirtschaftlich nicht mehr leisten können, weil uns das total behindert und weil andere das nicht so machen. Die schaffen auch Rahmenbedingungen, sodass man gut wirtschaften kann, aber eben nicht mit dieser Überbürokratisierung. Gibt ja da sogar einen Begriff für, das ist dieses Goldplating. Wir haben irgendwie eine EU-Regel oder irgendeine Regel und wir verschärfen die noch. Und wenn es eine Landesregel ist, dann gehen unsere Kommunen her und verschärfen die noch. Gerade öffentliche Vergabe, ne? Wir vereinfachen die Vergaberegeln für die Kommunen, damit die schneller Dinge investieren können und damit die schneller Sachen umsetzen können. Und anstatt, dass wir uns darüber freuen, gehen ganz viele Kommunen her und schaffen sich jetzt selber neue Regeln, die dann denen entsprechen, die wir gerade abgeschafft haben. Also das ist schon einfach irgendwie irre. Ja, also
Mich erinnert das auch manchmal ans alte Rom. Irgendwie, die sind auch am Ende an ihrer Dekadenz erstickt, die jetzt nicht nur Dekadenz im monetären Sinne oder im Luxussinne, sondern einfach an Regeln, Administration und so weiter.
Ja, das wäre ja tragisch, wenn das so wäre. Aber wir stehen da kurz vor.
Glaubst du denn, gibt es aus deiner Sicht Regionen, Länder, die mit dieser Erkenntnis der Notwendigkeit zur Veränderung besser umgehen, als wir das hier tun, wie du es gerade beschrieben hast?
Also meine Wahrnehmung ist schon alleine in unserem föderalen System, dass das innerhalb Deutschlands, dass es da ein Gefälle gibt.
Ja,
also,
mach mal ein Beispiel.
Mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich in NRW das an manchen Stellen wirklich komplett übertreiben. Und jetzt gibt es andere, die uns vielleicht darin übertreffen wollen. Gesellschaftliche Entscheidung beispielsweise im Bundesland Hamburg, muss man sich ja fragen, meinen die das ernst? Ja, also wie stellen die sich das vor, wie das funktionieren soll? Ja, also das kann man nicht so richtig begreifen. Stimmt. Aber
du sprichst auf deren Zielsetzung zur Klimaneutralität an, oder?
Ja, vielleicht ist denen nicht aufgefallen, dass sie ein Hafen sind, aber möglicherweise merken sie das jetzt bei nächster Gelegenheit irgendwann noch.
Ja, da kein Schiff mehr reinfahren kann.
Genau so. Also das ist einfach schon, das ist schon irgendwie kurios. Und mein Eindruck ist, dass wenn man jetzt sich von Nordrhein-Westfalen aus meinetwegen in die südlichen Bundesländer ins Auto setzt, dass dann zum Beispiel das Thema Baustellen oder ähnliches, obwohl das die Autobahn GmbH eigentlich bundesweit ist, dass das gefühlt da irgendwie anders gehandhabt wird. Und dieses Beispiel setzt sich dann ja, nehmen wir mal den Straßenverkehr fort, wenn man beispielsweise mal bei unseren niederländischen Nachbarn guckt, wenn man von uns aus Nordrhein-Westfalen in die Niederlande fährt. Vor 25 Jahren, vor 30 Jahren, wenn ich mit meinen Eltern in die Niederlande gefahren bin, dann haben die uns so ein bisschen vorgewarnt und haben gesagt, ja, da müsst ihr nicht so genau hingucken, da sind die Leitungen auf der Wand verlegt und da ist alles nicht so ganz so top und ne, da müsst ihr ein bisschen, da dürft ihr nicht so kritisch sein, die Sache, die Infrastruktur, da ist nicht so toll. Naja, und heute ist es genau andersherum. Also ich habe das mal an einer Stelle erzählt, heute ist das so, wenn du einen Wasserkasten oder einen Bierkasten oder sowas hast du im Auto und der macht auf der deutschen Autobahn bis zur niederländischen Grenze fährst, macht der riesen Eskalation im Kofferraum und wenn du dann über die Grenze fährst, dann ist der plötzlich still, ne? Und auf dem Rückweg passiert genau das Gegenteil. Und das ist schon irgendwie, finde ich, kurios. Also wir schauen uns zu wenig gute Sachen von anderen ab. Und meinen, wir müssten das Rad immer neu erfinden. Also wir machen Dinge auf eine so komplizierte Art und Weise, auf so eine Idee wäre kein anderer gekommen. Das hat uns in der Vergangenheit total erfolgreich gemacht, ist aber, glaube ich, heute ein Hemmschuh. Nehmen wir mal die LKW-Maut. Ja, die ganze Welt würde ein kleines Kastel oder sowas in die Scheibe machen, ein kleines Gerät mit kleiner Investition. Wir machen einen riesen Teil mit einer neuen Behörde. Genau. Ja. Mega komplex, super aufwendige Videokameras, riesige Türme und Anlagen. Und dann sorgen wir noch für eine Regelung, dass wir die Videokameras aber unter gar keinen Umständen für irgendwas anderes verwenden können. Also diese Videokameras, die wir dann für die Überwachung der LKW-Maut verwenden, die theoretisch auch noch andere Dinge tun könnten. Das dürfen die also auch unter gar keinen Umständen machen, weil das wäre ja, also das wäre ja unglaublich, ja, wenn wir da irgendwie Nutzen draus ziehen würden. Das, sowas finde ich einfach, das sind jetzt so, gibt ja auch hier bei uns so kuriose Beispiele, ne? So, und da müssen wir einfach aufpassen, oder es kann uns kann sogar sein, dass das an der einen oder anderen Stelle schon passiert ist, dass wir damit Menschen, die sich hier selbstständig machen wollen, wofür es auch heute eigentlich noch super gute Bedingungen gibt, dass wir damit Leute verschrecken und das dann sein lassen und damit an unserer, ja, ich sag mal, an unserer volkswirtschaftlichen Zukunft und auch an unserem Wohlstand arbeiten, aber negativ.
Siehst du bei deinen Mitgliedsunternehmen, die du vertrittst, auch im Strukturwandel eine gewisse Verantwortung?
Auf jeden Fall. Die Unternehmen müssen auch wahnsinnig viel dazu beitragen, logisch. Also, dass jeder Unternehmer, die Mittelständler genauso wie die anderen auch, keiner will ja der, ich sag mal, Videokassettenverleiher sein und dann vom Netflix überholt werden. Also da macht sich ja jeder Gedanken darüber, was ist mit meinem Geschäft? Ja, und ist das Geschäft, was ich da betreibe, eigentlich noch zeitgemäß? Muss ich daran was ändern? Und so weiter und so weiter. Und solange er der Unternehmer oder die Unternehmerin möglichst viele der Parameter in der eigenen Hand hält, hat er eine Chance. Aber wenn ganz viele Aspekte hinzukommen, auf die er überhaupt keinen Einfluss hat, nehmen wir mal sowas wie die Zölle beispielsweise, dann wird es natürlich extrem schwer. Ja? Und dann wird es auch natürlich...
Ist gut,
natürlich,
dass er nicht Energiekosten gesagt hat.
Wird es auch undankbar. Ja? Könnte man an der Stelle aber auch nennen. Ja.
Ja, in der Tat, stimmt ja. Woran glaubst du, warum tun sich Organisationen oder auch wir als Region vielleicht, warum tun wir uns so schwer bei Veränderungen? Du hast gesagt, na klar, eines sind exogene Faktoren, die kannst du nicht beeinflussen, aber die gibt es. Wenn man ehrlich ist, gab es sie immer schon, die man nicht voraussehen konnte oder die man nicht beeinflussen kann. Aber trotzdem ist ja ein Veränderungs, das merken wir ja auch bei uns im Unternehmen, ist ein Veränderungsprozess ist schwer. Und warum glaubst du, warum tun wir uns so schwer damit? Du hast vorhin gesagt, wir schauen uns wenig von anderen ab und so weiter, aber woran liegt es aus deiner Sicht?
Also meine Kernantwort wäre unsere inzwischen absolut fehlende Risikobereitschaft. Wir leben in Summe in so einer Art Vollkasko-Mentalität. Und die haben wir durch die letzten Jahre, insbesondere durch die Corona-Pandemie, hat sich das nochmal verschärft. Wir sind nicht mehr gallig, wir sind nicht mehr kribbelig, wir sind nicht mehr risikobereit. Wir scheuen auch mit einer Sache zu scheitern. In anderen Gesellschaften ist das so, wenn du gescheitert bist, dann bist du eigentlich überhaupt erstmal qualifiziert, was Neues nochmal zu machen. Stimmt. Weil die Leute dann sagen, naja, der weiß schon, wie das ist. Ja, der wird sich noch mehr Mühe geben, dass das nicht noch ein zweites Mal passiert. Bei uns bist du eigentlich, wenn du gescheitert bist, bist du durch. Das gilt im Politischen, das gilt im Gesellschaftlichen, das gilt auch im Unternehmerischen. Und das ist, meine ich, der falsche Ansatz. Aber uns, ich glaube, insgesamt als Gesellschaft fehlt uns an vielen Stellen der Mut und wir sind, glaube ich, an vielen Stellen auch zu satt. Das ist so ein bisschen, das jetzt ist ja gerade Handball-Europameisterschaft. Mhm. Ich habe ja auch mal intensiv Handball gespielt. Und bei uns war das immer so, dass der Trainer vor wichtigen Spielen am Ausgang von der Kabine stand und kontrolliert hat, ob wir auch alle nochmal Pipi machen waren. Weil er einfach gesagt hat, hör mal, wenn ihr nicht in Anführungszeichen so heiß seid, dass ihr nochmal Pipi machen gehen musstet, dann seid ihr nicht bereit für das Spiel. Und dann hat er uns aus dem Kader genommen und hat gesagt, so, und das ist so ein bisschen was, du musst ja irgendwie so ein bisschen, das ist eine Mentalitätsfrage. Ja, klar. Na, so. Und was wir gefühlt als weiteren Aspekt, was wir glaube ich auch nicht mehr so richtig können, als Gesellschaft und auch viele individuell nicht, ist Tempoverschärfung, wenn sie notwendig wird. Ja, also wir sind irgendwie gewöhnt, dass eine Sache so und so abläuft und nur im absoluten Extremfall kriegen wir diese Tempoverschärfung hin. Ja, diese LNG-Gas-Terminals, die sind ein Beispiel dafür, dass wir das dann plötzlich schaffen.
Schaffen, genau.
Ja? Aber im Alltag kriegen wir diese Tempoverschärfung, kriegen wir nicht hin. So, und ich sehe das immer mal mit meinen Kids zum Beispiel, wenn wir morgens, wenn es auf dem Weg zur Schule, ne, kennt man, fehlt noch das, fehlt noch dies, fehlt noch jenes und dann muss der nochmal zurück in sein Zimmer und der muss nochmal zurück und so und dann musst du auch Tempo verschärfen, um das noch pünktlich zu schaffen, um das noch hinzukriegen. So, und das macht dann bei mir Blutdruck und ich bin dann schon das erste Mal durchgeschwitzt, weil ich die Kids antreibe und sage, Leute, wir müssen das jetzt packen, wir haben das selber verbaselt, dass wir hinten dran sind, wir müssen jetzt Gas geben. So, und ich mache das permanent. Meine Kinder finden das zum Teil wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen spooky, dass ich das so mache. Aber wenn ich das so mal, stimmt. wenn ich so auf die Generation, auf andere Generationen gucke oder wenn ich so gucke, es ist völlig akzeptabel, dass wenn bei uns im Bergischen Städtedreieck, in Remscheid, Wuppertal, Solingen, mal ausnahmsweise wieder Schnee fällt, dass dann jeder zu spät kommt. Also das hätte es doch früher nicht gegeben. Früher hatten wir aber keine Wetter-App. Da hätten wir morgens in der Zeitung gelesen, dass Schnee kommt. Und dann hätten wir rausgeguckt und hätten festgestellt, stimmt, ist Schnee da.
Ist richtig. Oh,
heute haben wir die Wetter-App, die uns schon Tage vorher sagt, ey, so und so viel könnte es werden, so und so heftig wird das.
Wo die
und
Schule da, abgesagt wird schon
mal. Da wird dann bei uns die Schule abgesagt. Ja, so. Und das ist etwas, naja.
Früher war es einfach Winter.
Ja, früher war einfach Winter. Und dann hat man sich die dickeren Schuhe angezogen und hat vielleicht die anderen, die Lederschuhe in den Rucksack getan oder in die Aktentasche und hat dann irgendwie geguckt, dass man ein bisschen früher losmacht und ist dann auch irgendwie pünktlich im Büro angekommen. Heute wird das total akzeptiert und du wirst als Chef oder als Lehrer oder irgendwie wirst du komisch angeguckt, wenn du kritisierst, dass jemand wegen Schnee zu spät. Ja, es war doch Schnee.
Es war doch Schnee.
Ja, da hat sich was verändert. Das können wir uns, glaube ich, aber eigentlich nicht mehr leisten.
Aber woran macht man das dann irgendwie fest? Also neben dem Toilettengang im Handball oder der Wetter-App ist so dieser Wandel. Wann ist der für Menschen nachvollziehbar und wann erschreckt der eher oder erzeugt eher Widerstand? Weil der Mensch hat ja eigentlich ein bisschen Sorge immer, dass sich was verändert.
Ich glaube, das Kernproblem ist Kommunikation. Wir sprechen da zu wenig drüber. Und wenn wir darüber sprechen, sprechen wir darüber und sind direkt empört. Also wenn etwas angesprochen wird, wo ich im ersten Augenblick denke, meint er oder sie das jetzt ernst, dann reagieren wir inzwischen automatisch mit einer Art von Empörung. Wie kann er denn sagen, dass das schlimm ist, dass die Schule abgesagt wird? Oder wie kann er denn sagen, dass sich junge Leute vielleicht ein bisschen stärker engagieren müssen? Oder wie kann er das denn sagen? Oder wie kann er das denn sagen? Wir haben sofort so eine Empörungsblase und dann springen ganz viele darauf auf und sagen, ja, das ist ja ganz schrecklich und das kann man doch so nicht machen. So. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Wir müssen uns bei vielen Punkten Gedanken darüber machen, was wollen wir als Gesellschaft eigentlich diskutieren oder was sind unsere Themen, die uns beschäftigen, und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. So, und das müssen wir wegen mir zum Beispiel heute in so einem Format machen. Ihr könntet mir jetzt nicht nur Fragen stellen, sondern könntet ja auch, wenn ich irgendwas sage, was euch nicht gefällt oder wo ihr anderer Meinung seid, könntet ihr ja sagen, Mensch, das sehe ich aber völlig anders, und genau. Dann könnten wir darüber diskutieren.
Ja.
Und das machen wir nicht mehr. Und Politik macht das auch nicht mehr. Es wird nicht mehr erklärt. Mhm. Und die Zusammenhänge sind den Leuten einfach nicht klar. So, und das ist ein großes Problem. Das ist aber andererseits auch meine große Hoffnung. Ja, weil wenn das so ist,
ist eine Chance.
Dann ist das eine Chance. Richtig. Dann haben wir das auch selber in der Hand.
Aber jetzt sitzt du einer sehr, sehr, sehr wichtigen Institution vor der IHK. Also um den Strukturwandel richtig zu begleiten, welche Rolle sollte die IHK denn darin spielen?
Ja, wir sind eine Art Lotse. Wir müssen unseren Mitgliedsunternehmen helfen, durch all diese Themen durchzukommen. Wir müssen da beraten, wir müssen informieren, vielleicht auch die, an manchen Stellen die Schnittstelle und die, auch die Kommunikationsschnittstelle zu Bürokratie sein, genauso wie eine Wirtschaftsförderung auch. Wenn ich wesentliche Zusammenhänge, die mir nicht klar sind, mit welchen Gesetzen bin ich konfrontiert, mit welchen Dingen muss ich mich beschäftigen als Unternehmerin, Unternehmer, dann sind wir derjenige, der dabei helfen müssen. Und wir müssen, und das machen wir ja auch, glaube ich, auch die wirtschaftliche Perspektive in den vorpolitischen und in den politischen Raum bringen. Also das heißt, all das an betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Zusammenhängen, was wichtig ist, um politische Entscheidungen zu treffen, auch zu erklären. Weil das ist, glaube ich, an vielen Stellen eines unserer größten Probleme. Wir sind, was wichtige Themen angeht, als Gesamtgesellschaft, das soll jetzt nicht altklug oder irgendwie überheblich klingen, aber wir sind an manchen Stellen, glaube ich, einfach zu ungebildet. Ne? Also woran mache ich das immer fest? Ich komme ja aus der IT. Ich habe jetzt keine repräsentative Umfrage gemacht. Aber für die allermeisten in meinem Umfeld ist WLAN und Internet das Gleiche. Und die meisten sind nicht mal irritiert, wenn ich diese komische Frage stelle. Ja, also die sagen nicht, das Internet geht nicht, sondern die sagen, das WLAN geht nicht. So, dabei hat das eine mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun. Ja, also rein technisch. So. Und so ist das in der IT. Wir sind in der IT echt Hinterwäldler an vielen Stellen. Also die Bundesrepublik Deutschland und wir als Bevölkerung. Und was betriebswirtschaftliche Zusammenhänge angeht, sind wir auch echt schwierig aufgestellt. Weil das aber auch nicht vermittelt wird. Nicht in dem Maß, wie das wahrscheinlich notwendig wäre, um auf die Veränderungen der Zeit angemessen zu reagieren. Und andere machen das anders. Ne?
Spielt also, in der Schule ja auch eine sehr, sehr geringe Rolle.
Sehr, sehr geringe Rolle. Und andere machen das anders. Da sind Milliarden Kinder, junge Leute in Indien, in China, in dem ganzen indopazifischen Raum. Und die haben einen ganz anderen Blickwinkel darauf, wie Marktwirtschaft oder, ich sag mal, Angebot und Nachfrage funktionieren. Bei uns wird doch in der Schule, ich weiß es nicht, ob es inzwischen anders ist.
Nein,
aber
ist nicht anders.
Unseren Schülerinnen und Schülern wird doch die Sinnhaftigkeit von Quartalsergebnissen und warum sich Unternehmen zu einem Ende eines Quartals anders verhalten als sonst, das wird doch keinem vermittelt, warum das so ist. Dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn wir ganz viele Zusammenhänge nicht verstehen, ne?
Hast du ein Beispiel, dass wir immer auch viel über andere sprechen. Also wir sind ja auch immer sehr, sehr gut da drin, für das Globale da draußen gute Vorschläge zu haben. Hast du bei dir selbst im Unternehmen solche Themen, wo du auch feststellst, so funktioniert Wandel echt nicht, das muss ich anders machen, da brauche ich eine Lernkurve oder so, um mit dem Thema Wandel, Veränderung und so weiter anders umzugehen und so, dass du dir das dann auch für alle anderen, wie gerade beschrieben, wünschst?
Jeden Tag, ehrlicherweise.
Mhm.
Ich habe jetzt keine so eine riesige Firma, aber ich stehe jeden Tag vor Aspekten, die ich in meinem beruflichen Leben noch nicht hatte,
mhm,
und die mich so herausfordern und auf die ich nicht sofort eine geeignete Antwort habe. Dann geht es ja auch darum, es muss aber ja trotzdem eine Entscheidung getroffen werden, sonst geht es ja nicht weiter, sonst hast du Stillstand. Und dann ist es viel auch wieder eine Frage von Kommunikation und Fingerspitzengefühl. Und dieses Fingerspitzengefühl, das fehlt mir auch häufig. Ne, ich verhalte mich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber, wenn ich das im Nachhinein dann häufig nochmal betrachte, auch schon mal wirklich seltsam und auch unangebracht. Situativ bedingt, weil diese Veränderung und diese Geschwindigkeit, mit der wir Dinge machen müssen inzwischen in unserer Gesellschaft, sich so beschleunigt hat, dass du keine Gelegenheit hast, darüber nachzudenken. Ich hasse ja zum Beispiel Instant Messaging. Ja, deswegen habe ich kein WhatsApp. Weil mich das total überfordert, dass die Erwartungshaltung eigentlich ist, dass wenn mir jemand schreibt, dass ich dann unmittelbar schon antworte und derjenige schon sehen kann, dass ich an der Antwort arbeite. In der Kommunikation früher hat man sich einen Brief geschrieben. Da stand ganz viel Kontext drin. Dann hat derjenige, der den Brief geschrieben hat, darüber nachgedacht, was will ich in diesem Brief schreiben? Das war mit hohen Kosten verbunden, das hat Zeit gedauert. Und dann konntest du dir auch mit der Antwort Zeit lassen. Und ich habe irgendwann ja mit WhatsApp aufgehört, als mir Kunden geschrieben haben auf WhatsApp, wann ich ihre E-Mail gedenke zu beantworten. Das war für mich der Punkt, da habe ich gesagt, ey, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich bekomme also eine E-Mail.
Das ist ein Negativbeispiel, ne? Aber gibt auch positive, wo man schnell Dinge klären
absolut,
kann,
mach ich die früher auch
lange gedauert haben.
Ne? Ich chatte auch in der Firma mit Leuten, wo wir uns kurz abstimmen müssen. Aber trotz alledem, ich chatte über Kleinigkeiten und Marginalitäten, aber ich würde in einem Chat niemals eine wesentliche Unternehmensentscheidung kommunizieren oder treffen oder ähnliches. So, und ich finde auch die Antwort einer E-Mail, die es irgendwie in sich hat, das finde ich legitim, wenn das, ich sag mal, eine Postlaufzeit hat. Das hat man früher als Begriff gehabt.
Ja, Postlaufzeit.
Genau. Das ist halt die Postlaufzeit. Ja, so. Und das haben wir nicht mehr. Ja, wenn ich heute einem meiner Auszubildenden was von Postlaufzeit erzähle, denkt er, ich habe nicht mehr alle Tasten im Schrank. Ne? Also das kann der gar nicht nachvollziehen. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich auch an mir selber arbeiten muss. Mhm. Das wird, glaube ich, auch nicht mehr aufhören. Ne?
So, jetzt nochmal zum Schluss mal einen Blick in die Zukunft. Was muss in den nächsten 5 bis 10 Jahren unbedingt gelingen, damit Strukturwandel Regionen wirklich stärkt?
Hier im Städtedreieck. Du polarisierst ja auch mal ganz gerne, ja, wofür wir dich ja auch lieben hier in der Region. Ja. Aber was brauchen wir hier vor Ort?
Wir brauchen dringend Zusammenhalt. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir unsere Fähigkeiten, die wir haben, bündeln müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere 3 großen Kommunen intensiver zusammenarbeiten. Die sind, ich sag mal, schon alleine aus der Demografie heraus quasi gezwungen, das zu tun. Wir müssen den Fokus tatsächlich in der sozialen Marktwirtschaft wieder stärker auf die Wirtschaft legen, auch hier bei uns in der Region. Also das heißt, Wirtschaft muss einen hohen Stellenwert in der Zukunft haben, wenn wir den Wohlstand erhalten wollen. Und um diese Veränderung zu schaffen, müssen wir viel, viel mehr erklären. Und da zum Beispiel, da lerne ich total viel jetzt von unseren 3 neuen Oberbürgermeistern oder Oberbürgermeisterinnen. Da wird jetzt zum Beispiel intensiv mit Social Media gearbeitet, um das, was gerade gemacht wird, zu beschreiben. Jetzt bin ich kein Konsument davon, aber das ist total wichtig, um die Bevölkerung, also um die Menschen mitzunehmen, auch im Unternehmen. Und in so einer Stadt ist, da geht's ja auch darum, wir müssen das, was wir da tun und was an Veränderungen jetzt passiert, das müssen wir gut erklären, damit die Leute akzeptieren, dass das so ist und sich dann auch selber mutig auf den Weg machen, mitzumachen. Das, glaube ich, ist der ganz entscheidende Aspekt.
Wir enden immer positiv bei uns im Podcast, weil wir positiv nach vorne schauen wollen und auch motivieren wollen. Was motiviert dich? Wir haben vorhin auch eingangs, als wir uns hier begrüßt haben, noch über die aktuelle politische Situation unterhalten, die ja im Moment weniger rosig ist oder so. Aber bei all diesen Rahmenbedingungen, was motiviert dich, morgens aufzustehen, zu kämpfen, dich zu engagieren?
Das ist eigentlich einfach. Auch letztlich jetzt das, was wir hier in dem Podcast besprochen haben. All die Aspekte, über die wir jetzt hier gesprochen haben, gerade die regionalen Aspekte und die individuellen Aspekte, sind Sachen, die wir selber beeinflussen können. Also wir haben weiterhin noch das Heft des Handelns in der Hand. Ja, es hat noch keinen gegeben, der uns annektiert hat. Es hat noch keinen gegeben, der uns kaufen möchte als Bundesrepublik Deutschland. wir haben noch die Situation, dass wir selber darüber entscheiden können, kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin. Wir sind nicht Passagier, sondern wir sind noch in der Rolle des Piloten. Der muss aber den Kurs festlegen und der muss die Entscheidung treffen, geht's rauf oder runter, machen wir schneller oder langsamer. Mhm. So, und solange wir in der Situation sind, sind wir eigentlich in einer komfortablen Situation. Und das ist etwas, warum ich letztlich jeden Morgen mit großem Engagement in die Firma gehe und auch mich jederzeit für diese IHK-Organisation mit großem Einsatz versuche einzubringen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir all das, was derzeit vielleicht nicht optimal ist, ändern können und die Dinge, die gut sind, trotzdem bewahren können.
Schöner Schlusssatz.
Vielen Dank, lieber Henner.
Sehr gerne.
Für deine Zeit und deine Gedanken. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, folgt uns gern, teilt die Folgen und bleibt mit uns im Gespräch. Vielen Dank.
Auch von mir, Dankeschön, lieber Henna. Danke auch, dass du dich hier für unsere Region so stark einsetzt. Das war unser Podcast mit Haltung und Trocken. Bleib neugierig, bleib mutig, bleib im Gespräch. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.
Das war mit Haltung und Trocken. Ein Podcast der Wuppertaler Stadtwerke mit Markus Hilkenbach und Markus Schlomsky. In der nächsten Folge begrüßen wir Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Kooperation Trianel. Mit ihm reden wir über erneuerbare Energieerzeugung und das Ende der fossilen Generation in Deutschland. Hat euch die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eure Bewertung und über eure Gedanken auf Social Media.